Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hast du eine starke Stimme und eine Botschaft, die gehört werden muss? Dann ist es an der Zeit, deinen eigenen Podcast zu starten. Und wir helfen dir dabei. Hi, ich bin Kim vom Podcast Starke Frauen und gemeinsam mit Sabrina Andorfer habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der dich Schritt für Schritt durch die Podcast-Welt führt. Von der Idee bis zum erfolgreichen Launch bis zur Monetarisierung. Mit über 47 Videos und 17 Worksheets haben wir wirklich an alles gedacht. Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur den Mut, deine Geschichte zu erzählen. Melde dich jetzt an und lass deinen Podcast-Traum Wirklichkeit werden. Der Link ist im Beschreibungstext.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. Wie der Name schon sagt, stellen wir euch, liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, jede Woche eine Frau vor. Und genau, an meiner Seite die liebe Kim. Hallo, hallo Kim.
Hallo Katrin. Ja, wir sind in der 13. Episode oder Folge.
Oh, Wahnsinn.
Richtig, der Wahnsinn. Und wie ihr ja wisst, wir haben bekannte Fakten, die wir interpretieren und diskutieren. Und manchmal unterläuft uns ein kleiner Fehler und dann schaut ihr einfach oder lest am besten selber nochmal nach. Wir wollen euch gerne aufmerksam machen auf diese starken Frauen. Und heute habe ich die Frida Kahlo mitgebracht.
Boah, die ist toll, glaube ich. Ich muss aber sagen, man sieht, ich habe vor meinem inneren Auge dieses Bild dieser Frau.
Ja, mit den durchgehenden Augenbrauen, ne? Und
richtig,
den Damenbart, das waren so ihre Markenzeichen.
Und das Rückgrat, was so kaputt war, aber viel mehr. Und natürlich auch ihre schönen bunten Farben und Mexiko und so, ich sehe es vor mir. Aber ich weiß relativ wenig über Frida Kahlo. Deswegen freue ich mich sehr, dass du sie mir heute näher bringst. Und nicht nur mir, sondern auch euch da draußen.
Genau, ja. Du, ich kannte sie vorher auch nicht. Wir hatten ja halt nur gesagt, in welchem Bereich, in welcher Branche haben wir jetzt noch gar keine Frau präsentiert, und dann dachten wir, Mensch, die Malerin Frida Kahlo, das wär's doch.
Mhm.
Die ist am 6. Juli 1907 in der Mexiko-Stadt geboren, als Magdalena Carmen Frida I.E. Kahlo I. Calderon.
Okay, da braucht man, das ist ein Zungenbrecher, ne? Aber du hast das wunderbar gemacht.
Oh, danke, danke, danke schön. Und ja, gestorben ist sie am 13. Juli 1954 und zählt zu bedeuten.
Nicht so alt geworden, ne? Die Frau,
nicht ganz
die
so alt geworden, nee, aber für das, was sie da alles schon erlitten hat und welche Leiden sie ja auch viel in ihrer Malerei zum Ausdruck gebracht hat, ist es schon dann doch wieder ein beachtliches Alter.
Ja.
Und sie zählt zu den bedeutendsten Vertreterinnen einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus, wobei ihr Werk bisweilen Elemente der neuen Sachlichkeit zeigt. Das klingt jetzt erstmal interessant. Und sie hat sich Zeit ihres Lebens dagegen geweigert. Sie hat es gab auch ein ganz spannendes Zitat von ihr, weil jemand, der sie dann gefördert hatte, meinte, na, das ist eine Dame, die den Surrealismus total toll darstellt. Und dann sagt sie, nein, ich gebe sachlich das wieder, was ich denke und wie meine Welt aussieht. Das ist nicht surrealistisch. So ist einfach meine Welt.
Okay.
Fand ich sehr spannend.
Es liegt im Auge des Betrachters, auch des Schaffenden oder der Schaffenden in dem Fall.
Ja. Genau. Okay. Also zurück erstmal, Fridas Vater, Karl Wilhelm Kahlo, der entstammte einer. Exakt. Sie sagt nein. Der entstammte einer bürgerlichen Familie aus Pforzheim. Und Frida Kahlo behauptete, die väterliche Familie sei ungarisch-jüdischer Abstammung gewesen. Mhm. Sie hat es immer sehr, glaube ich, das erzähle ich später. Eine neue
kleiner Cliffhanger zwischendrin. Stay tuned.
Ja, und eine neuere Biografie belegt dann doch, dass der Vater einer lutherisch-deutschen Familie mit Wurzeln in Pforzheim und Frankfurt entstammte. Mhm. Wieso in Mexiko geboren? Ja, die Mutter von dem Wilhelm Kahlo starb bei der Geburt des vierten Kindes und sein Vater heiratete erneut. Und der Wilhelm Kahlo, der kam nicht so richtig gut zurecht mit der Stiefmutter und ist dann mit 18 nach Mexiko ausgewandert.
Aha.
Und dann ließ er sich als Fotograf in der Mexiko-Stadt nieder, heiratete die Mexikanerin Maria Gedena und ließ sich nach 4 Jahren einbürgern und hieß dann Guillermo Kahlo. Guillermo ist Spanisch für Wilhelm. Und als dann Maria 1897 starb, heiratete er Mathilde Calderón y González aus Oaxaca.
Die Mutter von Frida, nehme ich an.
Korrekt. Und Frida wurde dann 1907 als drittes Kind von Mathilde und Guillermo Kahlo geboren. Und später änderte sie ihr Geburtsjahr auf 1910, das Jahr der Mexikanischen Revolution. Weil sie damit sehr, also sie fand es halt sehr wichtig, dass ihr Leben in ihren Augen mit dem neuen Mexiko begonnen hat. Mhm. Und die Revolution stürzte die Familie in große finanzielle Schwierigkeiten, leider Gottes, so dass sie das Haus mit einer Hypothek belasten und einen Teil des französischen Mobiliars verkaufen mussten. Und doch war es Frida einfach ein Anliegen und wichtig zu sagen, es beginnt eine neue Ära und Genau, bin ich geboren.
Mhm. Genau. Also sie hat durchaus auch etwas Leidenschaftliches, was man ja vielleicht auch den Mexikanern, ne, so, Achtung, Klischee, komm raus, ja. Single, danach sagt, aber ja auch etwas Politisches, ne? Also sie,
ja, sie war ja sehr, sehr politisch. Mhm. Und auch ihre Tracht oder wie sie sich immer gekleidet und zurechtgemacht hat, war ja, also ihre Vorbilder waren halt die Azteken und die Mayas und ihr war wichtig, dass sie ihre
Wurzeln. Origin,
danke, die Wurzeln präsentieren konnte.
Ja.
Also, Fridas Mutter war Analphabetin und sie brachte dann Frida und ihren Schwestern früh das Nähen und Sticken bei, sowie das Erledigen der Hausarbeit. Ne? Mhm. Da sind wir wieder im klassischen.
Auch ohne Analphabetismus hätte das vielleicht zu dieser Zeit auch eine Mutter gemacht,
genau.
Aber das war dann so. Yes.
Und interessanterweise war sie sehr, sehr stark gläubig. Also jeden Tag musste ein Besuch in der Kirche stattfinden.
Die Mutter?
Die Mutter, genau. Also mit den Kindern. Ne? Mhm. Frida und ihre jüngere Schwester Christina lehnten das jedoch ab. Also sie lehnten das Weltbild der Mutter ab.
Mhm.
Und als Frida 7 Jahre alt war, lief ihre ältere Schwester Mathilde von zu Hause weg, um mit ihrem Freund zu leben.
Wie alt war die da?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht.
Also auch offensichtlich jetzt noch nicht so alt, dass man sagen könnte, Mensch, 20 plus, sondern vielleicht, gehen wir davon aus, sie ist 18 gewesen. Wie alt war Frida da?
7.
7.
7, genau. Och, das müsste ich jetzt nochmal, also das können Sie selber recherchieren. Ich finde, das könnten die Zuschauer oder die Zuhörer jetzt.
Ihr guckt das einfach, ihr schlagt das einfach nochmal nach.
Ja, genau. ein paar Jahre später wurde der Kontakt dann wieder zur Schwester hergestellt, aber die Mutter verzieh das nicht.
Mhm.
Das ging mit ihren Glaubenssätzen sozusagen nicht konform. Allerdings versöhnte sich die Familie dann doch 1927 wieder. Und Fridas Vater, der neben seinem Beruf wenig Zeit für seine 6 Töchter hatte, 6, was? Ich habe doch nur von 3 gerade erzählt. Ja, Frida wuchs mit 3 Schwestern und 2 Halbschwestern auf. Und er erkor Frida dann zu seinem Lieblingskind und führte sie bald dann an die Kunst des Fotografierens heran. So lernte Frida natürlich dann das Beobachten der Natur, das Aufnehmen und Entwickeln von Fotos sowie Techniken des Retuschierens.
Wow. Gibt es einen Grund dafür, warum ausgerechnet Frida? Hatte sie etwas, was die anderen nicht hatten? Oder ist das einfach so,
dass
die Chemie? Manchmal hat man ja auch zu einem Elternteil dann eine größere Verbindung vielleicht, ne? Aber
das weiß ich auch nicht.
Okay.
Also, nee, das kann ich, jetzt könnte ich einfach nur mutmaßen oder interpretieren, aber ich glaube, das geht dann zu weit. Das haben bestimmt schon andere in Biografien gemacht. Als 6-Jährige erkrankte Frida dann an Kinderlähmung. Und durch das lange Krankenlager behielt sie ein dünneres und etwas kürzeres rechtes Bein, musste fortan dann Einlagen tragen und trieb dennoch aber viel Sport. Also ihre Lieblingsbeschäftigung waren Schwimmen und Radfahren. Und ab 22 besuchte Kahlo dann die Escuela Nacional Preparatoria, eine der bekannten mexikanischen Schulen. Und dort lernte sie dann unter anderem Xavier und Jorge kennen. unaussprechliche Nachnamen.
Jorge. Xavier. Javier. Ja, irgendwie so.
Ne? Ja, ich kann leider auch kein Spanisch. Und dann kam das große Tragische am 17. September 1925, das, wovon du dann meintest, ach, mit dem Rückenleiden und so. Mhm. Frida Kahlo wurde dann Opfer eines Busunglückes, bei dem sich eine Stahlstange durch ihr Becken bohrte.
Okay, das klingt schmerzhaft und irgendwie, ja, nicht genau nach einem freudvollen Lebensweg, der dann folgen sollte.
Ja, sie musste dann erstmal wieder viel, viel liegen in einem Ganzkörpergips oder Stahlkorsett. Und zum Zeitvertreib begann sie dann im Bett mit dem Malen. Mhm. Und ja, im September 1926, mit 19 Jahren, malte sie ihr erstes Selbstporträt. Ne? Wir kennen ja ganz viel die Frida Kahlos Selbstporträts in Hülle und Fülle. Und das Selbstporträt nennt sich dann das Selbstbildnis im Samt, mit Samtkleid. Und entgegen aller medizinischen Prognosen lernte Frida wieder gehen. Gleichwohl litt sie ihr ganzes Leben lang natürlich unter den Folgen des schweren Unfalls. Und das Malen wurde zum Ausdruck ihrer seelischen und körperlichen Qualen. Und sie konnte leider keine Kinder bekommen. Sie hat mehrere Fehlgeburten gehabt. Und das verarbeitet sie in Bildern wie Meine Geburt.
Mhm.
Man sagt, dass es aber trotzdem nicht über den Schmerz des Nicht-Kinder-Kriegen-Könnens nicht hinweggeholfen hat.
Der Schmerz ist ja trotzdem da, ne? Oder ja, auch wie man mit Trauer umgeht. Das ist ja nicht so, man kann das ja nicht wegtherapieren, sondern man hat ein Mittel dagegen, wie man da gut mit umgehen kann. Und sie hat sicherlich auch ein Leben lang körperliche Schmerzen gehabt, nicht nur seelische. Und ja.
Ja, die seelischen Schmerzen erweiterten sich dann durch die Heirat am 21. August 1929 mit dem 20 Jahre älteren mexikanischen Maler Diego Rivera, der schon bekannt war durch seine riesigen politischen revolutionären Wandbilder, Morales genannt. Da war er nämlich schon weltberühmt.
Und warum war das nochmal ein seelisches on top?
Jetzt kommt's.
Okay. Der Mann scheint offensichtlich auch nicht so viel Gutes getan zu
nicht
haben.
Nicht so viel von Treue gehalten,
ach
jedenfalls.
So, okay.
Und darunter hat sie sehr gelitten. Rivera war 1929 aus der Partido Comunista Mexicano ausgeschlossen und auch, das ist die kommunistische Partei Mexiko, und auch Carlo verließ die Partei. Frida beklagte dann die häufige Untreue, die sie ebenfalls in ihren gefühlsbetonten Bildern verarbeitete. Sie hat sogar eine Farbpalette, wo du richtig nachlesen kannst, welche Farbe für welches Gefühl steht bei ihr.
Also die Carlosche Farbenlehre des Leidens oder des
der Emotion,
Heilung.
Ne?
Mhm.
Ja, am 6. November 1939, also 10 Jahre später, ließ sie sich scheiden und flüchtete sich dann in Alkohol und Affären und natürlich ihre Malerei immer.
Und wie war das mit ihrem Körper? Konnte sie dann, also gehen lernen heißt ohne Hilfe und sie also starr sitzen und laufen? Also ich stelle mir jetzt vor, ist sie körperlich auch so fit gewesen, um noch Sport zu machen oder Sex mit jemandem zu haben ohne Schmerzen?
Also wie jetzt die Schmerzen exakt waren beim Gehen und beim Sex, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Aber sie war jetzt nicht so eingeschränkt, dass sie
nein, also sie war kein
normales
Kuppel
Leben.
Jetzt, ne?
Ja, weil ich sehe sie noch so im Rollstuhl sitzen, aber da kommen wir vielleicht dann ja gleich noch dazu.
Ja, dann hat sie interessanterweise, blieb Rivera ja ein wichtiger Mann in ihrem Leben und so heiratete sie ihn doch ein Jahr später, 1940, ein zweites Mal.
Verstehe, er hat dann aber auch offensichtlich auch um sie geworben wieder.
Ja, also beide sagen am Ende, dass der andere der wichtigste Mensch im Leben war. Für was jetzt auch immer, ne? Ob es jetzt ist, um die schönsten Bilder zu malen, weil die Leidenschaft, das Wort Leiden steckt in Leidenschaft, ja sehr, sehr groß war. Sie hat ja auch nichts anbrennen lassen. Also sie hat sich, glaube ich,
aber
nicht,
nur nachdem
meine Interpretation
mehr aktuell war, ne? Also sie hat sich dann in die Affären gestürzt, als die Verbindung
ab 1939 Alkohol, Affären, Malerei, 1940 das zweite Mal geheiratet und dann hat sie halt auch weiterhin Affären gehabt.
Verstehe.
Ich glaube, das war dann halt wie so eine Art offene Beziehung.
Mhm.
Ja.
Und aber mit dem sehr inspirierenden Teil oder der Leidenschaft, wie du gerade sagtest, des Malens, ne? Dass man da so eine gemeinsame Ebene hatte, die irgendwie tiefer ging als einfach ein Eheleben mit Körperlichkeiten verbunden.
sage ich jetzt mal so. Also das ist ja im Idealfall sowieso für jede Ehe so.
Genau.
Aber.
Und sie war ja auch sehr politisch aktiv. Also in den 30er Jahren unterstützte sie zusammen mit Rivera den russischen Revolutionär und eines wichtigsten Mann in der Sowjetunion neben Lenin, Leo Trotzki. Mhm. 1937, also noch in der ersten Ehephase, schenkte sie ihm ein Haus. 1938 lernte sie dann André Breton kennen. Mhm. Das war auch der, der sagte, oh, das ist eine Frau, die den Surrealismus mitprägt. Und wo sie dann sagt, nein, auf gar keinen Fall, das war ich nicht und bin ich nicht.
Okay.
Und da verband sie eine enge Freundschaft. Frieda hatte noch mehrere Liebesaffären, außer mit Trotzki. Auch mit dem Fotografen Nicolas Moray, der kostarikanischen Sängerin Chavela Vargas, Dolores del Rio.
Also auch bisexuell unterwegs.
Anscheinend, okay. Ja. Und im Deutschen Heinz Berggruen, der später ein bedeutender Kunstsammler wurde. Und ja, gegen Ende des ihres Lebens verehrte sie sogar Trotzkis Gegenspieler Josef Stalin.
Okay. Ja. Macht sie uns auch nicht wirklich sympathisch, aber
du, das ist Auslegungssache. Politisch wollten wir beide uns ja überhaupt nicht äußern. Also ich enthalte mich nicht. Okay. Jeglicher Aussage.
Es wird auf jeden Fall in den folgenden Folgen dann vielleicht auch noch ein bisschen politischer kleiner Cliffhanger. Ich erzähle ja gleich, wen ich als nächstes vorstellen werde. Okay, also Stalin als Oberdude des Kommunismus, verehrt durch Frida Kahlo.
1953 wurden ihre Werke in einer Ausstellung in ihrer Heimat gezeigt, eine Anerkennung, die sie sich schon lange gewünscht hat. Mhm. Zu dieser Zeit lag sie allerdings schon ans Bett gefesselt. Und
kurz vor ihrem Tod, ne?
Ein Jahr vor ihrem Tod. Und dann ließ sie sich aber noch zur Vernissage tragen.
Okay.
Und sie ist halt tatsächlich, leider Gottes, wie viele andere Maler auch, hat sie ihren Ruhm erst nach ihrem Tod erfahren. Mhm. Also sie selber hat ihn nicht mehr erfahren, aber sie wurde dann halt zur Ikone gestellt.
Anders als jetzt zum Beispiel bei Bertha Suttner, die dann nicht mitgekriegt hat, dass dann der Krieg ausbrach und sie und quasi ihr Lebenswerk in Trümmern sah, ist es bei Frida Kahlo so, dass sie zumindest schon kleine Pflänzchen der Anerkennung hat sehen können, bevor sie das Zeitliche gesegnet
hat. Ich fand es auch sehr spannend. Sie hat ja auch ganz gerne Tiere gezeichnet und zwar sehr realistisch, ihre Haustiere. Das war ein Hund, mehrere Vögel, ein Reh und zwei Affen. Und hier steht, da die Malerin in diesem Abschnitt ihrer Karriere sehr darauf bedacht war, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen, wählte sie beispielsweise Affen statt schockierender Körperdarstellung, die Auftraggeber abgeschreckt hätten.
Verstehe, also als Projektionsfläche oder als Repräsentantin.
Repräsentativ für ihre negativen Ausdrücke sozusagen, wollte sie dann nicht ein schockierendes Körperteil zeigen, sondern genau,
dafür standen die Botschafter der Tiere. Schade eigentlich.
Eigentlich ja.
So Negativbotschafter. Ja. Okay.
Ihre Arbeiten befassen sich zudem mit sozialen und politischen Problemen und in ihren Werken bezieht sie sich oft auf die präkolumbische mexikanische Kunst der Azteken und Mayas und reflektiert die europäische Kunstgeschichte. Ja.
Also eine Melange irgendwie aus allem, ne? So Kultur, Herkunft, beschäftigen, aber auch mit Kommunismus, ne, sozusagen mit aktueller Politik und dem Schmerz, der nun durch diesen Unfall auch in ihr drin war, ne, einmal der körperliche und der seelische, finden sich in einer sehr farbenfrohen Welt der Bilder von Frida Kahlo wieder, ne?
Genau, also rötliches Purpur steht für sie. Also das Anfang der 40er Jahre hat die Malerin das halt mal notiert, was die Farben eigentlich bedeuten, also in ihrem Tagebuch. Da hat sie geschrieben, rötliches Purpur ist aztekisch, Tlapali, altes Blut des Birnenkaktus, die lebendigste und älteste Farbe. Grün ist ein warmes, gutes Licht. Braun, Farbe des Muttermals, des vergehenden Blattes, die Erde. Gelb bedeutet Wahnsinn, Krankheit, Angst. Mhm. Aber auch ein Teil der Sonne und Freude. Mhm. Und so weiter und so fort.
Sehr poetisch,
ja.
Finde ich auch. Warum ist Frida Kahlo eine starke Frau? Was würdest du sagen? Warum haben wir sie ausgewählt oder warum hast du sie ausgewählt?
Sie ist ja mit der Frauenbewegung in den 70er Jahren wieder aufgekommen und war ein Teil der, im Zuge der Frauenbewegung nach ihrem Tod.
deswegen fand ich sie spannend. Ich habe mich aber auch vorher nicht mit ihr beschäftigt. Mhm. Sie ist mir das erste Mal in Worpswede, das ist so ein kleines Künstlerdorf in der Nähe von Bremen, aufgefallen. Und fand den Film auch interessant mit Salma Hayek, ne? Mhm. Und dachte so, Mensch, welche Frau präsentiert sich denn gerne mit Damenschnurrbart und durchgezogenen Augenbrauen? Und das ist auch interessant, weil viele sagen, sie hatte gar nicht so krasse Augenbrauen, mhm, und auch nicht so ein Damenschnurrbart. Aber so hat sie sich selbst wahrgenommen.
Okay.
Also sie hat sich selbst eigentlich eher verstellt oder negativer dargestellt. Also durchgezogene Augenbrauen ist jetzt eher ungewöhnlich. Vielleicht auch, ja, ich finde es jetzt persönlich nicht so schön. Aber sie fand es anscheinend prägnant.
Mhm. Und warum ist sie so eine Ikone der Frauenbewegung geworden? Weil sie sagt, ich bin so, wie ich bin und ich präsentiere mich hier mit all meinem Leid als Frau und ich nehme, was ich kriegen, oder ne, ich stürze mich in Affären, ich führe ein emanzipiertes Leben, in Anführungsstrichen.
Ich glaube,
was könnte es sein?
Genau, es ist halt ein sehr emanzipiertes Leben.
Mhm.
Und dass man, also es werden ja Frauen auch gerne oder auch Personen, Menschen in den Vordergrund gestellt, die jetzt nun an gesundheitliche Leiden haben, trotz ihrer Schwierigkeiten noch das Beste aus dem Leben machen.
Mhm.
Und
eine Kämpferin ist sie ja schon gewesen, ne? Also jemand, der das Leid angenommen hat und auch sich nicht zu schade war, es zu zeigen und zu sagen, es ist so und ich möchte das trotzdem mit der Welt teilen, weil Frauen das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, auch in Mexiko meine ich, nicht durften. Ne? Also immer strahlend schön und immer das schön machen, was der Mann sagt. Und
genau, und auch dieses Traditionelle war damals auch eher verpönt.
Okay.
Dass man sich diese, also so indigen darstellt.
Ah, okay.
Ja, das war verpönt und sie hat halt gesagt, nein, es ist die Herkunft und man soll darauf stolz sein.
Okay. Ja, nachvollziehbar. Eine Frau zwischen den Welten für mich, sehr farbenfroh, sehr stark, sehr bewundernswert und aber auch sehr leidend. Irgendwie hat sie immer was, wo man in so eine komische Haltung kommt von, ja, du tust mir leid, ne? Und ich betrachte dich so ein bisschen auch als Opfer deines Schicksals und in deinem Kampf
man sagt mit dem übrigens, Leben. Ja, Kampf mit dem Leben ist auch eine sehr gute Aussage, weil man sagt, also am Ende ist sie an einer Lungenembolie gestorben, wobei viele Behauptungen existieren, dass sie Selbstmord begangen hat, weil sie das auch am Ende häufiger schon versucht hat.
Okay.
Und ihr Ehemann hat auch eine Autopsie
veranlasst.
Nee, ignoriert. Wollte er nicht.
Okay.
Also deswegen weiß man halt nicht, ob es tatsächlich eine Lungenembolie war oder ob sie selber nachgeholfen hat.
Also irgendwie schon eine tragische Figur, die man aber auch irgendwie mag und toll findet und die so ein bisschen was sehr Schräges hat, so, ne? So,
ja, aber
wirklich eine Figur, also gar nicht so sehr eine Person, sondern es ist irgendwie diese Frau mit diesen unnatürlichen Augenbrauen und dem Damenbart
dem Haarschmuck, ne? Also Standard, also wenn du ihre Bilder siehst, dann sind ja meistens immer drei Blumen oben reingesteckt, dann diese Seitenkringel, dieses sehr traditionsbewusste. Und ich finde, dass sie in unseren Podcast oder unsere Podcast-Reihe sehr gut reinpasst, weil sie einfach eine sehr starke Frau ist. Viele gibt es ja, die dann sagen, okay, ich bleibe hinter verschlossener Tür, ich erlege meinen Schmerzen und nehme nicht mehr am Leben teil. Mhm. Andere oder eine Partnerschaft überhaupt würde für mich auch nicht mehr in Frage kommen. Das ist alles sinnlos. Und dass sie dann ihr Ventil gefunden hat durch die Malerei.
Mhm.
Und wie du halt so schön sagst, dass sie in der Lage ist, einfach zu sagen, hey, ich habe halt ein Leiden gerade und ich zeige das jetzt auch in meinen Bildern. Mhm. Und ich bin halt nicht dieses lustig-fröhliche oder ich zeige mich einfach eins zu eins, wie ich mich wahrnehme.
Mhm. Ja, auch ein ganz eigenes Frauenbild vielleicht kreiert hat.
Ja.
Und insofern muss ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sagen, dass ich sehr froh bin, dass du sie ausgewählt hast, weil sie in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild ist. Wenn gleich das natürlich auch immer so ein bisschen wehtut, wie man dann hört, dass jemand so
zu Tode kommt, ne? Also ob jetzt Selbstmord oder nicht, also viel erlitten hat im Leben. Ja, großartig. Vielen Dank, liebe Kim,
ich danke
für Frida
dir.
Kahlo. wie heißt sie nochmal? Also die hat so einen ganz tollen, großartigen Namen, nicht so wie die nächste, die ich dann demnächst vorstelle, die so einen ganz easy peasy Namen hat.
Du scrollst. Du meinst jetzt Frida Kahlo de Rivera?
Ah, okay.
Das, also nach der Heirat und vorher geboren als Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon.
Ach,
Calderon
schön.
Wahrscheinlich.
Calderon.
Weil da ist das Accent ja. Accent grave.
Ich weiß nicht, in welche Richtung dieses Accent geht, aber
manchen.
Es gibt dem Ganzen noch etwas Feuriges
ja,
irgendwie
definitiv.
Dazu. Ich habe mir als nächstes eine Frau ausgesucht, die so ein bisschen ein komplettes Kontrastprogramm ist zu Frida Kahlo, würde ich sagen. Jemand, eine Spionin, eine Kämpferin, eine Superwoman, die durch Unglaubliches gegangen ist, um ihren Prinzipien treu zu bleiben. Und genau, es handelt sich um Nancy Wake. Und was es mit dieser Frau auf sich hat und ihrem wahrlich sehr turbulenten, ereignisreichen Leben, das hört ihr dann und du auch in der nächsten Folge von Starke Frauen. Und ich freue mich schon wie ein, bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Und
ich auch.
Und habe ein bisschen Respekt, weil ich will euch nicht überladen mit all diesen Stationen und dem, was da so passiert ist, aber es wird auf jeden Fall aufregend werden.
Cool, ich freue mich.
Ich mich
Lieben
auch.
Vielen Dank, Katrin.
Sehr gern. Und dann bleibt uns nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr das jetzt
bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Bis dann.
Bis
tschüss.
Dann. Tschüss.